Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie. Breaking News, es reicht zum Markus-Evangelium. Wir gehen die zwei Staffeln durch das Markus-Evangelium bis zu den Ostern. Das Markus-Evangelium ist eine von vier Biografien über Jesus Christus, die wir in der Bibel finden. Es gibt außerhalb der Bibel auch weitere Biografien von Jesus aus selberer Zeit. Aber die vier, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind die vier Biografien, wo die ersten Christen gemerkt haben, die sind historisch besonders zuverlässig einerseits und andererseits ist eine andere Autorität in diesen Texten gewesen. Sie haben gemerkt, die vier Bücher sind von Gottes Geist inspiriert in der gleichen Art und Weise, wie die Texte und Bücher vom Alten Testament inspiriert sind. Und darum haben die ersten Christen gesagt, wir wissen jetzt, dass das die Bücher sind, die Gott möchte in der Bibel inne haben. Und haben sie auf die gleiche Autorität und Verlässlichkeitsstufe gestellt wie das Alte Testament. Die anderen Bücher sind auch interessant zum Lesen. Die nicht in der Bibel sind, zum Teil sehr interessant sogar. Die einen sind schräg oder sehr schräg, aber die vier sind in der Bibel inne, weil Gott sie möchte inne haben. Und wir tauchen ein in eins von diesen Biografien, das Markus-Evangelium. Und da müssen wir uns ein bisschen anschnallen. Weil das Markus-Evangelium ist schnell. Hat ein extrem hohes Tempo. Die Engländer haben ein Sprichwort, das man leider nicht so gut auf Deutsch so eins zu eins übersetzen kann, aber ich bringe ihn gleich, weil er so gut ist. Sie sagen, to hit the road running. Das bedeutet so viel wie rennend auf der Strasse auftreffen. Also du bist schon am Rennen, bevor du auftriffst und dann triffst du auf und du bist am Rennen, wenn du landest. Also das ist im Rennmodus landen. Und die einen von euch haben vielleicht einmal in den Bergen gesehen, wie so Gleitschirmflüger landen. Habt ihr das auch schon mal bemerkt? Was machen die mit ihren Beinen, bevor sie landen? Die rennen, noch bevor sie schon am Landen sind, oder? Die sind in der Luft am Zappeln. Und nachher dann landet's rennend. They hit the ground running. Oder? Sie landet im Rennmodus. Und nachher dann, bremsen's ab und tun den Fallschirm hinten ab und verpacken und gehen einen Kaffee nehmen, oder? Jetzt, Jesus hits the road running im Markus-Evangelium. Er kommt aber quasi im Rennmodus. Weil im Markus-Evangelium haben wir keine Weihnachtsgeschichte. In den anderen Evangelien, zwei davon gibt es eine grosse Weihnachtsgeschichte, im Johannesevangelium eine kleine, spezielle. Aber im Markus-Evangelium, der hat keine Zeit für eine Weihnachtsgeschichte. Also, und du bist jetzt sicher sehr enttäuscht, weil das herzige Jesus-Baby kommt nicht vor. In den Krippen, oder? Und Maria und Tierli und die schönen Lämpli und Kerzen und alles, das ist alles nicht im Markus-Evangelium. Also, gell, die Babys sind ja sehr herzig. Meine Kinder sind herzig gewesen. Jetzt sind sie vor allem noch Kinder. Und der Markus, oder der setzt nicht auf den Jö-Effekt. Jetzt, der findet die Weihnachtsgeschichte auch gut, aber im Markus-Evangelium sagt, ich habe keine Zeit für Weihnachten, keine Zeit für herzige Babys. Jesus kommt quasi als Erwachsener gerade schon auf den Landeplatz und er ist am Rennen und im Unterschied zu diesen Gleitschirmflügern, landet Jesus und anstatt seinen Schirm verpacken und einen Kaffee zu trinken, rennt er erst recht los, weil er einen grossen Auftrag hat. Das Markus-Evangelium ist sehr schnell und fokussiert vor allem auf die Handlungen, auf die Wunder, die Jesus macht. Nicht so sehr auf das, was er sagt. Jetzt, Jesus redet auch im Markus-Evangelium. Aber in anderen Evangelien hat es einen starken Fokus auf seine Predigten. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium gibt es eine sehr berühmte Predigt von Jesus. Wie heisst die? Bergpredigt. Danke, du fährst am Anfang an und du denkst, das hört nie auf, oder? Und der Matthäus ist fröhlich am Weiterberichten von dieser Predigt. Im Markus-Evangelium hat es ganz kurze Inputs, Wort von Jesus Christus. Also der Matthäus ist da, um Jesus zu hören. Der Markus ist da, um Jesus zu schauen. Und man könnte eigentlich sagen, mit dem höheren Tempo jetzt in der Filmsprache, für alle die das kennen, das Markus-Evangelium ist The Fast and Furious von der Evangelien. Jetzt könnt ihr selber mal anfangen zu arbeiten, was dann die anderen sind. Auf jeden Fall, der Markus ist The Fast and Furious, das ist wirklich schnell. Und eine Frage, die wir da haben, ist, wie gehen wir um mit dem Tempo? Da musst du dich wirklich ein bisschen anschnallen. Und eine Möglichkeit, wo du dich kannst anschnallen, um den Fast and Furious zu schauen und miterleben, ist, indem du auf den nächsten Sonntag das ganze Markus-Evangelium einmal lesen tust. Es geht etwa eine Viertelstunde. Es geht nicht viel länger, vielleicht eine Stunde 20. Du kannst es auch hören in einer Audiobibel, die du online abladest oder irgend so etwas. Du kannst es selber machen für dich oder in deinem Team oder vielleicht in einem Hauskreis oder in einer Kleingruppe. Ich habe das selber mal erlebt. Im Studium in England hat unsere Professorin für das Neue Testament uns einmal an einem Dienstag gesagt, nächsten Dienstag lese ich euch das Markus-Evangelium vor. Wir machen es uns bequem im Schulzimmer, wir tun Sofas rein, nehmen ein bisschen Popcorn, ein bisschen feine Getränke und so weiter und ich lese euch das einfach vor, könnt die Füße rauf tun. Dann haben wir das gemacht und dann hat sie gesagt, schreibt mal auf, was ihr beobachtet, während ich euch das ganze Evangelium vorlese. Und dann am Anfang sind alle da wild am Schreiben gewesen, was sie alles beobachtet und es ist hochspannend gewesen. Je länger sie gelesen hat, desto weniger ist geschrieben worden und desto mehr ist gebrüllt worden. Weil das Markus-Evangelium, weil es so fokussiert ist auf die Handlungen, tut unsere Vorstellungsfähigkeit, unsere Imagination ansprechen. Und wie in einem guten Film oder in einer guten Geschichte wird man wie reingesogen und identifiziert sich mit einer Figur in dieser Geschichte oder in diesem Film. Und was wir erlebt haben dort, wo ich im Studieren war, in dieser Klasse, war einfach, dass wir reingesogen worden sind und zu Personen geworden sind in dieser Geschichte. Und das, was in dieser Geschichte passiert ist, ist an uns passiert. Es war sehr bewegend. Ich garantiere dir nicht, dass dir das gleich passiert. Aber es lohnt sich und es hat einen Überblick gegeben für uns. Und den habe ich immer noch da bei mir, den Überblick über das Markus-Evangelium. Und es lohnt sich und es hilft, mit dem höheren Tempo von diesem Buch umzugehen, wenn du mal einen Überblick hast. Und ich empfehle dir das sehr, das einmal zu machen. Also das Markus-Evangelium im Unterschied zu den anderen Evangelien und Biografien in der Bibel von Jesus ist sehr schnell, aber nicht nur schnell, sondern auch konkret. Der Markus beschreibt uns sehr viel mehr Details als zum Teil die anderen. Die anderen bringen auch Details, der Markus bringt viel mehr Details sehr oft. Und wir schauen das einmal an, wir machen einen Kontrast oder einen Vergleich zwischen bei der gleichen Begebenheit im Leben von Jesus zwischen dem, wie es der Lukas berichtet und wie es der Markus berichtet. Okay? Und schauen dann den Unterschied zwischen beiden. Es ist die Geschichte, wo Jesus eine Begegnung hat mit einem Mann, der dämonisch belastet oder besessen ist. Und wir lesen nicht die ganze Geschichte, sondern nur, wie es dazu kommt, wie berichtet wird, dass es zu dieser Begegnung kommt. Der Lukas hat einen Vers. Und als er, Jesus, ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der war von Dämonen besessen. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Das ist der Lukas. Jetzt wechseln wir zu Markus und ihr werdet sofort den Unterschied merken. Markus braucht drei Vers, um das Gleiche zu beschreiben. Und als er, Jesus, aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette. Denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Spürt ihr den Unterschied? Ist sehr viel konkreter, sehr viel ausführlicher. Der Markus bringt die schreckliche Dramatik von dem Schicksal, von dem Mann, sehr viel mehr an die Oberfläche. Und durch das zeigt er dann auch etwas von dem, wie wunderbar auch die Heilung und die Befreiung ist, wo Jesus Christus an dem plagenden und gefangenen Mann ausübt. Der Markus ist im Unterschied zum Lukas, der ja Arzt ist, der Lukas kommt sehr nüchtern dorthin, im Vergleich zum Markus. Oder er hat keine Kleider an, er ist gerade bereit für die Sprechstunde irgendwie. Für den Arzt, so sehr nüchtern. Nicht alle Ärzte sind nüchtern, aber ja, es ist so etwas Faktisches, was kommt. Und der Markus sagt, nein! Alle Zeit, Tag und Nacht. Oder es würde doch lange, wenn man nur alle Zeit würde sagen. Aber er sagt, nein, wenn ich alle Zeit meine, ich den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und sofort hast du ein Bild vor deinem inneren Auge, was da passiert. Im Unterschied zu, wenn du nur alle Zeit hörst. Also der Markus schont uns nicht. Er ist grafisch explizit und konkret. er zeigt, ich sage es jetzt so, das Blutige, das da vorkommt. Und jetzt wieder in der Filmsprache würde man sagen, der Lukas ist so ein einer für 12, oder? Das ist so die Altersabstufung, ab wenn man einen Film schauen darf. Der Lukas ist ab 12, ist so drin, und Markus ist mindestens 15, weil der Markus schont uns nicht. Er ist sehr grafisch, explizit. Warum weiss der Markus all die Details? Er war selber nicht dort gewesen. Es hat mit seiner bewegten geistlichen Biografie zu tun. Der Markus heisst auch Johannes Markus. Und wir haben an verschiedenen Orten im Neuen Testament Berichte über sein Leben. Der Johannes Markus ist vermutlich aus einer wohlhabenden Familie gekommen, aus Jerusalem. Wir wissen das drum, weil es heisst, dass die ersten Christen sich getroffen haben im Haus von seinen Eltern. Und damals, wenn man einen Ort oder ein Haus hatte, wo sich mehrere Leute, eine grössere Gruppe können treffen, hat man müssen wohlhabend sein, sonst hat man nur ein kleines Haus gehabt. Und der Markus, der hat mit grosser Wahrscheinlichkeit Jesus noch kennt. Als Bub, vielleicht als junger Teenager, hat er Begegnungen gehabt mit Jesus, wo Jesus vorbeigekommen ist bei Jerusalem, ist er auf Besuch gekommen. Also der Markus ist nicht mitgegangen auf die Touren innerhalb von Israel, sondern ist in Jerusalem im Haus gewesen und hat dort wahrscheinlich Begegnungen gehabt mit Jesus. Er hat miterlebt, wie nachher dann das Christentum gewachsen ist, all die Wunder, die passiert sind. Und er ist scheinbar aktiv gewesen. Und ich sag's jetzt mal so, er ist so ein bisschen der Junioren geistliche Weltmeister gewesen. Also so ein bisschen, die Leute um ihn herum haben gesagt, das ist einer, wo wir glauben, der wird vielleicht eine wichtige Leitungsfigur werden im Christentum. Und aus dem Grund heraus haben der Barnabas und der Markus, zwei wichtige Leute aus der damaligen Christenheit, haben gesagt, wenn wir jetzt auf unsere erste Pioniermissionsreise gehen, nehmen wir den mit, wo wir glauben, der wird eine wichtige Person werden im Christentum, wir nehmen den Johannes Markus mit. Und sie nehmen ihn mit als Lehrling, und dann passiert etwas, und es scheint der Fall zu sein, wir lesen nachher dann später, dass der Johannes Markus der Paulus und der Barnabas, die beiden Leiter, einfach im Stich lässt. Uns wird nicht mehr gesagt, wie nur das, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass er einfach nicht das Kaliber hat zu so einem Pioniermissionar. Und er enttäuscht den Paulus sehr und er geht zurück nach Jerusalem zum Mami. Und Jahre später kommt es zu einer zweiten Missionsreise. Und der Barnabas, die gute Seele, weil ihm Johannes Markus eine zweite Chance gegeben hat, vielleicht klappt es da mal, vielleicht hat er gelernt, vielleicht ist er gereift. Und er sagt dem Paulus, komm, wenn wir uns auf unsere zweite Pionierreise gehen, wir nehmen den Johannes Markus doch wieder mit. Und der Paulus reagiert relativ heftig. Aber Paulus lehnte das entschieden ab, ist nicht in Frage gekommen. Weil Johannes Markus, der Autor von dem Buch, das wir jetzt anschauen, als Gemeinde, sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Sie stritten, also der Paulus und der Barnabas, sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas, hat einen neuen Stift mitgenommen, einen neuen Lehrling. Also, der Autor von unserem Buch hat eine sehr bewegte und unruhige geistliche Biografie. Und wir merken, er war nicht das Kaliber gewesen, um wirklich ein grosser Leiter werden in der Christenheit. Und er war selber auch noch der Grund gewesen für einen heftigen Streit in der Chefetage vom damaligen Christentum. Also es war nicht ganz einfach gewesen für den Markus, und du bist vielleicht da und du hast auch, wo du noch jung gewesen bist, grosse Hoffnungen gehabt. Du hast gedacht, ich werde auch mal eine wichtige Person werden im Reich Gottes. Ich werde Theologie studieren, ich werde Missionar, ich werde Pastor, ich werde dieses und jenes, ich werde Vollgas geben. Und du schaust dein Leben an und du sagst, ich bin immer noch in meinem säkularen Job. Aber eigentlich wäre das gewesen, wo ich gedacht habe, das wird mit mir passieren. Und die Leute um mich herum haben es auch erwartet. Oder vielleicht bist du der Grund für einen heftigen Streit in der Chefetage von deiner Gemeinde oder irgendetwas. Und du bist richtig enttäuscht und du lebst so mit dem Gefühl, ich bin eigentlich nicht am richtigen Ort in meinem Leben. Der Markus versteht sehr gut, wie sich das anfühlt. Und er beschreibt interessanterweise die Jünger, also die Nachfolger von Jesus Christus in seinem Buch, als Jünger, die einfach immer wieder scheitern, und zwar am gleichen Punkt. Wenn ihr das nicht ein Stück leset, das Markus-Evangelium, merkt ihr das nicht. Aber wenn ihr es leset, merkt ihr, die Jünger machen da an dem Punkt einen Fehler. Und dann kommt die gleiche Begebenheit, Jesus stellt die gleiche Frage und du denkst, die haben das sicher geschnallt. Das ist doch erst gerade vorgestern passiert. Und sie machen nochmal genau den gleichen Fehler. Und dann geht es das dritte Mal. Versteht ihr? Wir denken, mit Jesus leben müsste so wie ein klarer Reifungsprozess sein, so nach oben. Und natürlich ist das gut, wenn das so stattfindet, aber der Markus weiss von seiner turbulenten geistlichen Biografie her. Das ist nicht immer so. Und er stellt fest, bei diesen Jüngern, die mit Jesus waren, ist es allerbestens so. Die haben zum Teil nichts gelernt. Einfach nichts. Oder es macht vielleicht so. Und das ist vielleicht auch die Realität in deinem Leben. Und darum ist das Markus-Evangelium, gerade auch für dich, wenn du sagst, ah, ich wünschte, es wäre so gegangen. Es ist nicht so gegangen, es ist so oder es ist so. Ist das ein Evangelium und ein Buch, das besonders für dich ist. Jetzt mit dem Markus, wie ist es geendet? Und wie kommt er dazu, dass er das Buch schreibt? Der Petrus schreibt in seinem ersten Petrusbrief Folgendes am Schluss. Die Gemeinde hier in Rom sendet euch Grüße, ebenso Markus, den ich wie einen Sohn liebe. Wir wissen vieles nicht, aber irgendwie ist dazu gekommen, dass er gleich auf seine Missionsreise geht. Er scheint nahe gekommen zu sein, dem Apostel Petrus. Der Paulus schreibt übrigens auch noch über ihn. Und wir merken, die haben sich noch versöhnt. Aber der Petrus hat ihn ganz fest in sein Herz geschlossen. Und der Petrus hat natürlich all die Reisen mit Jesus persönlich miterlebt. Und der Petrus ist da wahrscheinlich kurz vor dem Sterben, vor seinem wahrscheinlichen Märtyrertod. Und es ist wie die Zeit im Christentum, wo die Apostel und die Augenzeugen anfangen wegsterben. Und der Petrus weiss, jetzt ist wichtig, dass der Markus die Geschichte von Jesus aufschreibt. Informiert von einem Augenzeugen. Und der Markus entdeckt seine eigentliche Berufung, die uns bis in unsere Zeit hinein segnet. Er ist eben nicht ein Pioniermissionar, sondern ein Schreiberling. Einer, der weiss, wie schreiben. Und zwar sehr gut schreiben. Und er schreibt das Markus-Evangelium. Und er kann so viele konkrete, wunderbare Details hineinlegen, die andere zum Teil in dieser Form nicht haben können. Das ist ein richtig kostbares Element. Und das Markus-Evangelium möchte dir vielleicht auch helfen, dich zu versöhnen mit deiner, wie auch immer sie aussieht, geistlichen Biografie. Und dir aufmerksam machen, vielleicht ist da mit dieser Idee Vollzeitler oder Vollgaschrist zu sein, die ganze Zeit gar nicht Gottes Wille für mich, sondern mein säkularer Job ist vielleicht Gottes Wille für mich. Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Der Markus hat sie irgendwann dürfen entdecken. Es ist ein paar Jahre gegangen und er hat uns wunderbar gesegnet. Und das Markus-Evangelium kann dir an diesem Punkt möglicherweise sehr, sehr viel helfen. Das Zweite ist auch so, nebst dem, dass es sehr ein schnelles Buch ist, mit einem höheren Tempo und grafisch ziemlich explizit und konkret, ist es, und die zwei Sachen unterscheiden das Markus-Evangelium von den anderen Biografien, ist es apologetisch. Das ist ein neues Wort. Der Punkt ist jetzt nicht so etwas, was es unterscheidet von den anderen, sondern alle Evangelien sind apologetisch. Was heisst das Wort? Das Wort heisst verteidigend oder begründend. Das Christentum hat von allem Anfang weg müssen begründen, warum glauben wir, dass Jesus Christus der ist, den er behauptet hat von sich. Vor allem im ersten Moment da ist das Christentum in einem sehr religiös, ideologisch pluralen Umfeld gewesen, mit ganz vielen Religionsansprüchen und Ideen, die rum gewesen sind. Und die Christen haben gemerkt, wir müssen eigentlich begründen, wir müssen verteidigen, warum dass wir an Jesus glauben und nicht an etwas anderes. Und Markus-Evangelium ist sehr apologetisch und es ist spannend, dass der Petrus auch das als etwas Wichtiges anschaut, den wir vorher kennengelernt haben. Er schreibt in seinem gleichen Brief Folgendes. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Wieso hätte der letzte Satz müssen hier schreiben? Ja, weil wir Christen vielleicht manchmal in der Versuchung sind, nicht freundlich und nicht mit dem gebotenen Respekt zu begründen, warum das wir an Jesus glauben. Das Freundliche da ist, seid jederzeit bereit, Rede und Antwort zu stehen. Da sehen wir, das Christentum ist sehr offen für Fragen. Das Christentum hat kein Problem mit mitunter grössten Fragen, die in den Raum gestellt werden können. Und da heisst es, wir sollen die Fragen lernen zu beantworten. Und zwar nicht einfach alle Fragen, weil es gibt Fragen, wo ich denke, die Bibel hat nicht eine eindeutige Antwort drauf, sondern Fragen über unsere Hoffnung. Also die grundlegenden Fragen sollen wir lernen, Auskunft, Rede und Antwort können zu geben, wenn jemand uns eine Frage stellt. Und der erste Schritt, um das zu machen, liebe Freunde, ist natürlich, dass wir das gegenüber uns selber können Rede und Antwort stellen. Manchmal entstehen in unserem eigenen Leben und in unseren Gedanken und in unserem Herz Fragen, die sehr grundlegend sind. Und wenn wir diese Fragen nicht uns selber gegenüber beantworten können, dann können wir es natürlich auch nicht gegenüber jemandem, der uns diese Frage stellt, beantworten. Ich habe vor der Weihnachten ein langes Gespräch mit einem Christ aus einer anderen Gemeinde, an einer Konferenz. Und er hat mir gesagt, Paul, ich habe so viele Fragen über die Bibel, schon seit Jahrzehnten. Und ich habe mit ihm ein langes Gespräch gehabt und ich habe gemerkt, das sind so grundlegende Fragen gewesen, über, hebt unsere Hoffnung? Ist es wahr mit dem Christentum? Und er hat jahrzehntelang keine Antworten gesucht auf diese Fragen. Und seine Glaubensgewissheit ist immer kleiner geworden, bis sie praktisch ganz weg war. Und das Christentum empfiehlt sehr, dass wir gewisse Fragen stellen. Wenn du nie Fragen stellst oder an dich heranlässt, dann wärst du, wenn du im Islam aufgewachsen bist, einfach Muslim. Wenn du im Buddhismus aufgewachsen wärst, wärst du einfach Buddhist. Nein, das Christentum hat einen höheren Anspruch. Es ist ein begründeter Glauben, ein Glauben, wo wir Fragen stellen dürfen, wo es Diskussion braucht, wo wir herausfinden wollen, was ist stimmig, was stimmt nicht. Und für ihn ist es sehr wichtig, sich zu verstehen, das Christentum, und das hat er in seiner Kirche leider nicht gehört, heisst Fragen willkommen. Und wir haben das Element ganz stark in den Evangelien und auch im Markus-Evangelium, dass sie apologetisch sind. Sie wollen uns helfen, zu sehen, ist Jesus der, den er wirklich behauptet hat von sich. Ich zeige euch eine Stelle im Markus-Evangelium, da ist Jesus, der redet, und er sagt, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, antwortete Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden von sich sagen, ich bin es. Also die ersten Christen, die sind sich bewusst gewesen, da gibt es ganz viele verschiedene religiöse Ansprüche und es ist nötig, und das machen wir in diesen Evangelien unter anderem, zu erklären, warum wir glauben, dass Jesus so ist, wie er es behauptet hat von sich. Was ist die Wahrheit über Jesus? Das ist etwas, was das Evangelium von Markus möchte etablieren. Gerade dann, wenn auch die Apostel, die Augenzeugen, die mit Jesus unterwegs sind, wegsterben, ist es umso nötiger gewesen, zu klären und einen Ort zu haben, wo man schauen kann, wie ist denn der Jesus wirklich gewesen? Was ist die Wahrheit über ihn? Und mich dunkt, in unserer Gesellschaft haben wir so einen schizophrenen Bezug zu der Wahrheit. Die einen Gruppen, oder vielleicht auch wir fordern die Wahrheit penetrant ein in gewissen Bereichen und gleichzeitig in anderen Bereichen ignorieren wir sie völlig. Und vielleicht ist das einfach etwas Menschliches, ich weiss es nicht. Wir haben die Wahrheit schon gern, solange sie uns passt. Aber wir haben die Wahrheit nicht unbedingt gern, denn wenn sie uns nicht passt. Und eine von den Fragen, wenn wir jetzt an das Buch herangehen, ist, sind wir an der Wahrheit interessiert, auch wenn sie unbequem ist, auch wenn sie uns nicht passt? Das ist eine wichtige Frage an dich und an mich. Wenn wir an das Buch herangehen, das Buch hat den Anspruch, uns zu zeigen, wer Jesus Christus wirklich war. Lassen wir das an uns an? Auch dort, wo es uns vielleicht nicht so bequem ist oder passt? Wir hören jetzt auf jeden Fall mal auf die ersten 15 Verse. Ein Kollege von der Franziska, vom Studium hat uns das aufgenommen, hat eine gute Stimme und hat es extra aufgenommen für uns, für Kishona Frauenfeld. Danke vielmals, Micha. Und wir hören auf die ersten 15 Vers und nachher werden wir schauen, wie das Apologetische in diesen 15 Versen ist.
Das Evangelium nach Markus. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte: Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft.
Habt ihr die Weihnachtsgeschichte gehört? Das Jesus-Baby, das Herzige. Jesus hits the road running. Und zwar wird der Anspruch von Jesus sofort in den Vordergrund gestellt. Der erste Vers und der letzte Vers, der dem Abschnitt bringt, eigentlich der Anspruch, und zwischendrin wird begründet, warum das Christen glauben, dass der wahr ist. Das ist der erste Vers. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist der letzte Vers von dem Abschnitt über das kommende Reich. Da innen haben wir Bezug zum Alten Testament. Da wird von Christus geredet. Das ist ein Bezug zum Messias, zum Maschiach. Das ist der Gesalbte, das ist ein königlicher Titel. Und dann heisst, Jesus ist nicht nur der Messias, sondern er ist der Sohn Gottes. Und wenn man da im Alten Testament schaut, wird erklärt, dass der Sohn muss leiden. Also was wir da haben, ist der König, der wird leiden. Und das ist auch die Struktur vom Markus-Evangelium. Der Markus leitet in seinem ersten Vers gerade schon die Struktur rein. Die ersten 8 Kapitel, so etwa bis 8,5, sind alle fokussiert auf die Autorität vom König, wo sichtbar wird in seinen Wundern. Und in der zweiten Hälfte, etwa ab 8,5 bis zum Schluss, auf den leidenden König, wo dann auch am Kreuz ist. Also das haben wir da, die Struktur, und das ist ein sehr ein hoher Anspruch. Also dass ein Mensch sagt und kommt und sagt: Ich bin Gottes Sohn, ich bin der Messias, ich bin das. Das ist ein extrem hoher Anspruch und wird noch grösser, wenn wir dann den Schluss anschauen von unserem Text, der bekannte Verkündigung vom nahen Reich Gottes. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, wo Jesus sagt: Durch mein Kommen fährt Gott etwas an, bringt sein Reich hinein in einer Form und einer Art, wie es bis jetzt nicht der Fall war. Also wenn heute jemand kommen würde und den Anspruch erheben, dann würden wir etwas wissen wollen. Wir würden wissen, stimmt das? Und die Leute damals haben natürlich wissen, wer so etwas Krasses sagt, stimmt denn das? Und sie haben Bezug genommen auf eine Quelle, die sie als besonders zuverlässig anschauen. Das ist was für eine Quelle gewesen, für die Juden mindestens und für gottesfürchtige Menschen im Judentum und ums Judentum herum, das ist das Alte Testament. Wir haben auch so Quellen, wo wir glauben, die sind zuverlässig. Wenn wir wissen wollen, ist etwas wirklich passiert, gehen wir in unserer Kultur nicht zur Bibel, sondern wir gehen zur Wissenschaft. Und das haben wir tief in uns inne. Vielleicht ist euch das bekannt, dass vor etwa 1,5 Wochen ein Asteroid, das ist so ein Himmelskörper, haarscharf an der Erde vorbeigeflitzt ist. Hat das jemand bemerkt? Hat das jemand gelesen? Gut, ein paar haben es gesehen. Ich habe das gelesen und dachte, das gibt's ja nicht. Ich habe das nicht gewusst. Und ich habe Berichterstattung gelesen. Das ist tatsächlich passiert. Das ist jetzt da aus einer Schweizer Zeitung. Und da seht ihr die Erde. Da seht ihr, wo geostationäre Satelliten sind. Und der Himmelskörper, der Asteroid, der ist sehr viel näher, etwa 3000 Kilometer an der Erde vorbeigeflitzt. Die sind irgendwo bei 10.000. Also, da ist wirklich ein Haarscharfer an uns vorbei gewesen. Und ich habe das gelesen und dann habe ich noch in den englischsprachigen Medien gelesen darüber. Und in der BBC haben sie noch ein bisschen Seelsorge betrieben, um unsere Ängste reduzieren und haben wissenschaftliche Informationen gebracht über diese Sachen. Und die Aussage ist, dass wenn so ein Himmelskörper bei 25 Meter gross ist, dass es etwa alle 100 Jahre einen Einschlag gibt auf der Erde. Oder, das schaffen wir vielleicht gerade noch so. Wenn es 140 Meter ist, alle 20.000 Jahre und bei so wirklich 10 Kilometer grossen Brücken, etwa alle 100 Millionen bis 200 Millionen Jahre. Das ist die Einschätzung und das ist wissenschaftlich belegt von Source, also Quelle, ist, und ich tue es jetzt einblenden, ist NASA und John Hopkins University. Und ich habe das gelesen und denke, jawohl, NASA, das ist ein verlässliches wissenschaftliches Institut und John Hopkins University auch. Und ich habe mich beruhigt gefühlt, weil ich gewusst habe, die Wissenschaftler haben das geprüft. Das ist passiert, das ist wahrscheinlich so. Und ich habe plötzlich reflektiert, weil ich am Vorbereiten war auf die Predigt. Ich habe wie so eine mentale Liste habe ich abgehakt. Innerhalb von wenigen Minuten. Die hat etwa so ausgesehen. Ein Hobbyastronom hat der übrigens gefunden, Profis nicht. Ein Hobbyastronom hat in sein Hobbyteleskop hineingeschaut, auf der Krim übrigens, und hat dann gesehen, da kommt etwas, und hat Panik gehabt und hat das weitergeleitet an die höheren Autoritäten. Und ich gesehen, aha, ein Astronom hat es gesehen, also gibt's das Ding, check, oder? Jawohl, das ist also passiert, weil das ist nicht einfach irgendjemand, das ist so ein Halbwissenschaftler, aber dann sind Profis gekommen, die haben ihre Profiteleskope hineingeschaut und haben dann gesehen, und ich habe gedacht, jawohl, check, der Asteroid, das ist nicht einfach irgendeine Verschwörungstheorie, das ist wirklich gekommen. Und dann, sie haben es berechnet, oder? Check, es kommt an uns vorbei und die anderen werden uns nicht treffen irgendwie. Und check, NASA und John Hopkins bestätigen, wir sind einigermaßen können beruhigt sein, die Erde wird vermutlich nicht von so einem Ding zerstört. Und keine anderen Wissenschaftler haben widersprochen, check. Also ich habe wie so eine mentale Checkliste abgespult. Und zwar wo? Von einer Quelle, die ich als zuverlässig anschaue. Nämlich die Wissenschaftler, in dem Fall. Jetzt in unserer Kultur ist man sehr wissenschaftlich, wissenschaftsgläubig und manchmal auch sehr kritisch. Aber ich habe in dem Fall, habe ich gemerkt, da spulen so eine Checkliste ab. Und zwar eine Checkliste, die ich als verlässlich anschaue. Und wenn wir jetzt zurückgehen zum Markus-Evangelium, mit dem extremen Anspruch, wo Jesus Christus hatte, hätte Markus müssen eine Beweisführung machen, eine Begründung. Und er begründet es nicht aufgrund von der Wissenschaft, wie in unserer Kultur er das wahrscheinlich gemacht hätte, sondern er begründet es mit etwas anderem, wo die damaligen Menschen als verlässlich angeschaut haben. Und das ist das Alte Testament. Jesus selber sagt etwas über das Alte Testament. Er hat dem Ding wirklich vertraut. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz, ein Teil vom Alten Testament, auch nicht ein Strichlein davon wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Also wenn das stimmt über das Alte Testament, dann ist das sehr eine verlässliche Quelle. Und es ist jetzt nicht wichtig, ob du glaubst, ob das Alte Testament verlässlich ist. Man will nur verstehen, wie es damals funktioniert hat. Und ich zeige euch da ganz kurz in diesen Vers. Wir haben den ersten und den letzten Vers, wo der Anspruch von Jesus bringt und dann die Begründung. Es wird von dem Buch vom Prophet geredet, da ist der Prophet Jesaja, der so einen Boten ankündigt. Und die damaligen Juden und die Leute, die das verstanden haben, die haben gewusst, der Messias, der hätte so einen Boten, der vorausgeht. Also, check. Weil im verlässlichsten Ort der Welt, im Alten Testament, ist das drin. Check, das ist gut. Aber das kann nicht irgendein Quackli sein. Es muss eben einer sein, der Kamelhaar um seine Hüfte und als Ledergürtel hat und der isst Heuschrecken und wilder Honig. Also, das ist wichtig. Und du denkst jetzt, hä, warum denn? Ja, du musst eben wissen, die haben das Alte Testament geglaubt. Und dort heisst es, im 2. König 1,8, dass der Elia so ausgesehen hat und so gelebt hat. Und sie haben gewusst, der Bote, der kommt, der Vorankündiger, da ist einer wie der Elia. Und darum kommt er mit diesen komischen Kamelhaar und dem wilden Honig und Heuschrecken. Das ist ja neuerdings wieder modern, oder? Dass man Insekten isst. Und, ist vielleicht nicht mehr so komisch, aber so, vielleicht denkst du ja. Und jetzt müssen wir uns versetzen in die damalige Zeit, oder? Die, die das gelesen haben und gewusst haben, wie das laufen muss, die haben gesagt, check! Es stimmt. Im Alten Testament, im Jesaja 11, heisst es, auf dem Messias muss der Geist Gottes sein. Der Geist von der Weisheit und von der Ehrfurcht vor Gott. Da heisst es über Jesus, also check, wir haben schon drei Sachen, es geht weiter. Ich zeige euch nicht alle. Wo Gott der Vater in der Taufe zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist voll bespickt mit Querbezügen ins Alte Testament. Der Sohn, Psalm 2, Vers 7, das ist mein Sohn, der, den ich schon angekündigt habe. Es ist der geliebte Sohn. 1. Mose 22, 2, wo es heisst unter anderem, dass der Abraham seinen Sohn, der Isaac, geliebt hat. Und der mitnimmt auf den Altar und ihn eben nicht muss opfern. Und man merkt da schon in dieser Aussage vom Vater, bei Jesus wird es anders. Der Sühnetod am Kreuz ist da schon drin. Und eben im Jesaja, der Bezug zum Sohn wieder, an dem Gott Freude hat, da haben wir den Leidenden. Also man merkt da, alle, die das verstanden haben, was ist zuverlässig, da wo im Alten Testament steht, bei Jesus ist das der Fall. Check. Oh, leck, jetzt haben wir schon mehr Beweis, dass es der ist, den er behauptet hat von sich. Und dann geht Jesus in die Wüste. Wer war im Alten Testament in der Wüste? Israel. Wie lange war Israel in der Wüste? 40 Jahre. Wie lange geht Jesus in die Wüste? 40 Tage. Das ist alles bedeutungsvoll. Und die das gelesen haben, das Markus-Evangelium, und gesagt haben, das Alte Testament, das ist die verlässliche Quelle, wo wir Sachen überprüfen, dran. Die haben gesagt, check, da mit dem Jesus muss etwas haben. Und jetzt könnte man das alles noch ein bisschen tiefer anschauen, aber es ist einfach wichtig, dass man versteht, dass die damaligen Menschen auch nicht einfach lichtgläubig sind und blind. Die wollten einen Beleg haben. Warum glauben denn Christen da, was sie glauben? Und der Markus schafft da apologetisch. Jetzt, was das für unsere heutige Zeit bedeutet, ist nochmal eine ganz andere Frage. Wo setzt du dein Vertrauen, wenn es um die ultimativen Fragen geht? Das ist etwas, was wir diskutieren müssen, aber so verstehen wir wenigstens, was passiert. Ich habe drei Sachen, die ich hoffe, passieren werden durch diese Serie. Eine Hoffnung, eine Ermutigung und eine Frage. Die Hoffnung, dass wir dem wahren Jesus begegnen dürfen. Dem, wie er wirklich war, wenn wir das Evangelium miteinander durcharbeiten bis zu den Ostern. Dafür möchte ich dann auch stark beten nachher. Und eine Ermutigung, dass wir eine Ahnung entwickeln, was unsere Berufung vielleicht wirklich sein könnte. Egal wie jung oder alt, wie geistlich super oder wie geistlich turbulent deine Biografie aussieht. Ich glaube, da hat Jesus sehr viel Ermutigung für uns. Und das Dritte ist eine Frage an dich. Wer glaubst du, ist Jesus wirklich? Und die zweite Frage ist vielleicht noch fast wichtiger. Und wie würdest du deine Meinung begründen? Kannst du Rede und Antwort stehen, wenn jemand dich fragt, warum eigentlich Jesus? Und nicht irgendjemand oder etwas anderes. Vielleicht ist diese Serie eine Gelegenheit, um an dem zu arbeiten. Ich lade uns ein, um jetzt aufzustehen für ein Gebet und für ein Lied, das heisst «Du allein», weil um das geht's. Jesus Christus, du bist «You hit the road running», du bist schon rennend gelandet im Markus-Evangelium, weil du so einen wichtigen Auftrag hast. Keine Zeit hast du verlieren, sondern Vollgas trainiert bist und uns zeigst, wer das du bist und warum du der König bist und warum du hast müssen leiden. Und wir danken dir für das Buch von Markus, das uns da hilft. Und wir bitten dich, Jesus Christus, für die von uns, die denken, es gibt nichts mehr Neues, was ich über dich lernen kann. Jesus Christus, zeig du uns etwas Neues von dir in dieser Serie. Durch dein Buch. Wir bitten dich aber auch für die, die vielleicht Jesus noch nicht so gut kennen, dass sie ganz neue Aspekte entdecken dürfen. Über dich. Jesus Christus, wir wollen herausfinden, wer du wirklich gewesen bist. Und wir bitten dich auch um Ermutigung. Dort, wo unsere Biografie in Schieflage ist. Aus welchen Gründen auch immer. Selbst verschuldet, fremd verschuldet oder ein ganzer Mix von beidem. Jesus Christus, ermutige du uns, indem du uns in der Realität von unserem Leben wirklich ansprichst. Und auch in der Realität von den Fragen, die wir vielleicht haben und wo wir unklar sind, wo wir vielleicht glauben an dich, aber nicht wissen, wie das begründen oder wo wir vielleicht sogar unsicher sind, glauben wir noch an dich? Danke, dass das Christentum keine Angst hat vor Fragen. Und hilf du uns im Verlauf dieser Serie vielleicht ein, zwei gute Begründungen, die für uns überzeugend sind, für uns persönlich überzeugend sind, wer das du wirklich bist, Führ du und segne du uns auch an diesem Punkt. Amen.